Ist es nicht so, ein Glaube, der nicht verändert, ist eigentlich auch nichts wert? Ein Glaube, der nicht verändert, ist doch eigentlich nichts wert. Ein Gott, der sich nicht in unser Geschehen und in unsere Welt bemerkbar macht und der hier eingreift, brauchen wir den zu beachten? Es ist nun so, dass der Glaube, wie ihn die Heilige Schrift vermittelt, ein Glaube ist, der Menschen wie du und ich, völlig umkrempelt. Und wie das mit Gott ist, dass er in die Geschichte eingreift, das werden wir auch sehen. Wir empfinden in den letzten Sonntagen so ein bisschen die Urchristenheit nach. Die Geschichte, wie denn es so angefangen hat mit dem christlichen Glauben, wie er sich so ausgebreitet hat, was war damals wichtig? Und es ist sehr gut, wenn wir, die wir schon eine lange Tradition hinter uns haben, besinnen, wie war es denn überhaupt am Anfang? Da gab es noch kein Volkskirchentum, da gab es noch wenig Mitläufer oder Leute, die durch eine christliche Tradition ein schläfriges und zahnloses Christentum verbreiten. Die junge Gemeinde hatte große Herausforderungen zu bestehen. Da gab es auf der einen Seite militante Juden, die unbedingt jetzt das Christentum wieder auslöschen wollten. Da war ja gerade der Saulus einer der Köpfe davon. Und auf der anderen Seite gab es ja bei den Völkern auch viele, die dem Christentum nicht wohlgesonnen waren. Man hatte als kleine Gruppe zu kämpfen und doch keine menschlichen Möglichkeiten, um die Situation irgendwie zu verbessern. Man hatte keine Lobby, man hatte keine menschlichen Fürsprecher an sich gehabt. Aber allein die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, dass er wirklich lebt und dass dies also den Christen ergriffen hat, also den Menschen, der dann zum Christen geworden ist, dass er gemerkt hat, all das, was Jesus sagt, ist wirklich wahr, ist eine Grundlage, auf der ich mein Leben stille. Das war das Einzige, was diese kleine Gruppe den anderen entgegenhalten konnten. Sie haben ihr Leben auf Jesus gesetzt und ihnen konnte diese Welt nicht mehr wirklich etwas anhaben. Warum? Weil der Tod den Schrecken verloren hat. Sie sind in den sicheren Hafen Gottes gekommen. Ich denke gerade so an meine Begegnung mit dem Auto, wo so ganz knapp war, wo mir auch das Herz bis zu dem Hals da hochgeklopft hat, obwohl ich mich eigentlich jetzt nicht direkt angestrengt habe. Das war einfach so die Aufregung und auch ja so die ganze Situation. Was wäre gewesen, wenn es gekracht hätte? Wie in vielen anderen Fällen. Was wäre gewesen, wenn eben ich nicht überlebt hätte? Oder beim anderen weiß ich jetzt eben auch nicht. Was wäre gewesen? Wäre sicherlich traurig. Ja, es wäre eine traurige Geschichte. Aber auf eines, und das bleibt doch in alle Ewigkeit fest bestehen. Man ist beim Herrn. Der glaubt, ist doch gerettet. Müssen wir festhalten. Verändert doch unser Leben. Petrus sagte zu dem Hohen Rat, als er verhört wurde, in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und darauf hat der Petrus fest geglaubt und sich fest verlassen, trotz der großen Widrigkeit oder den Angriffen von den Männern, die die Macht hatten. Später sagt er in einer ähnlichen Situation, wo man versucht hatte, ihn weich zu klopfen, ihn umzudrehen. Da sagte er, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Ihr könnt machen mit mir, was ihr wollt. Ich gehorche Gott, der mich erlöst hat, der mich gerettet hat. Was könnt ihr mir bieten? nichts in dem Sinn. Dem überstarken Judentum und auch dem Heidentum stand ein mutiges, kleines Christentum gegenüber. Wir sehen heute, woran es lag. Wie wurde denn damals gepredigt? Wie wurde geglaubt? Denn der Glaube kommt ja aus der Predigt. Bei der ersten Missionsreise vom Apostel Paulus, da kam er nach Antiochia. Es ist nicht das Antiochia in Syrien, wo er ausgereist ist, sondern es ist ein Antiochia in Pisidien, das ist in der heutigen Türkei. Wir können die Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte Kapitel 13. Und da werden wir einen etwas längeren Text auch anschauen, von Vers 14 bis Vers 44. Der Apostel, als er dahin kam nach Antiochia in Pisidien, da hatte er vorher eine Entmutigung erlebt. Ein Mitarbeiter, der mitgekommen ist, der Johannes Markus, der hat ihn vorher verlassen. Und es ist immer schwer, wenn Menschen andere verlassen. Ja, das kennen wir vielleicht aus unserem eigenen Leben, das kennen wir auch als Gemeinde. Es ist immer schwer, Menschen gehen zu lassen. Ja, wenn sie vielleicht nicht mehr mit am gleichen Strang ziehen. Und so, das hat der Apostel Paulus auch erlebt. Und dann hat er aber später eine Predigt gehalten und wir hören einfach mal zu, was er da sagte. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn man mal sieht, was tut Gott? Also das war wahrscheinlich dem Paulus sehr wichtig, dass er die Zuhörer da auffordert und sagt, denkt mal darüber nach, was tut Gott? Ich möchte die Verse lesen. Kapitel 13, Abvers 14. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhörte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten, und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Und er vertilgte 7 Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einem Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen kam nun Gott, hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt, nachdem Johannes von seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendet, sprach er, wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht, doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen, und ihre Obersten haben diesen nicht erkannt und haben die Stimme der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangen sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen: Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allen, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist: Seht, ihr Verächter, und wundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würde. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redete und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am folgenden Sabbat aber versammelten sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Soweit der Text, ein langer Text. Wir haben quasi eine Zusammenfassung der Predigt von Paulus gehört. Paulus wurde aufgefordert, auch etwas zu sprechen. Wenn er eine Ermahnung hätte, etwas vom Wort Gottes, dann soll er bitte etwas sagen. Etwas, ja, was dem Volk dient. Und er spricht hier von der Geschichte, die Gott mit dem Volk getan hat, mit dem Volk Israel. Er hat nichts beschönigt, er macht deutlich, Gott lenkt ganz aktiv die Geschichte. Aber vorher fordert er die Zuhörer auf: Hört zu. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade im Moment bist in deinen Gedanken, aber das gilt mir auch immer wieder zu sagen: Martin, hör zu. Haben wir heute Morgen auch gehört, beim Kassette hören oder sonst wo. Wenn ich Ohren habe, so sagt der Herr Jesus auch, der soll zuhören. Deshalb haben wir sie auch. Hört weiter zu. Die Predigt ist das Mittel Gottes, um Glauben im Menschen zu wecken. So sagt er ja auch im Römerbrief: Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt muss vom Wort Gottes kommen. Dann wird der Glaube auch, ja, recht werden. Paulus spricht jetzt vom handelnden Gott. Er sagt hier, unser Volk hat Gott erwählt, Vers 17. Gott hat es erhört, als es in Gefangenschaft war und es darunter litt, ja, unter den Ägyptern, wo es gebetet hat. Gott hat erhört. Dann, er hat es herausgeführt, als es keine menschliche Hilfe hatte. Ich stelle mir das immer so vor, das war damals die Weltmacht Ägypten und Israel war ein Sklavenvolk. Kein anderes Volk hätte sich wegen Israel die Hände verbrannt oder die Hände schmutzig gemacht bei dieser Weltmacht. Und doch hat Gott mit seinem starken Arm dieses Volk herausgeführt und Pharao musste ins Leere laufen oder ja seine Truppen ins Tote Meer. Rote Meer, nicht Tote Meer. Ja, und dann heißt es hier weiter, Gott hat dieses Volk in der Wüste ertragen, Vers 18. Es war also nicht so, dass sie immer so jubelnd hinter Gott hergezogen sind, wir haben einen großen Gott und er wird uns helfen und beschützen und so weiter. Die Wüstenwanderung war schwierig, auch für Gott war es schwierig. So heißt es hier, er hat ihre Art getragen und ertragen, 40 Jahre lang. Aber er hat es gemacht. Und dann, wie geht's weiter? Er hat ihnen Richter gegeben und Könige, damit das Volk nicht führerlos war. Und dann kommt Paulus auf den Herrn Jesus zu sprechen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die herausragende Gestalt kommt jetzt. Der Herr Jesus hat, von ihm hat auch Paulus am meisten gesprochen. Übrigens, das gehört zu einer christlichen Predigt, ja, dass man im Zentrum Jesus hat, ja, nicht, ja, wie zum Beispiel Jehova oder irgendetwas anderes. Jesus ist die ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Es wird von ihm gesagt, dass er der Nachkomme vom König David ist, Vers 23, von Johannes dem Täufer angekündigt, Vers 25, von den Oberen des Volkes schuldlos hingerichtet, Vers 27 und 28, und dabei, Vers 29, hat Gott seinen Plan erfüllt. Ja, es ist ihm nichts aus dem Ruder gelaufen. Und dann Vers 30 bis 37, Gott hat ihn wieder zum Leben gebracht, wieder. Gott hat gehandelt. Wisst ihr, was mir beim Lesen dieser Predigt so wichtig wurde? Gott handelt. Egal, was wir hier auf dieser Erde tun, lassen oder auch anpacken, Gott handelt. Und wer sich auf Gott verlässt, der darf ganz getrost leben, weil er diese Welt nicht verlässt, weil er der Treue ist. Ich kann ganz ruhig und getrost in die Zukunft schauen, in die Zukunft dieser Welt und in meine eigene, ganz getrost und ruhig. Wie viel Not hat Gott schon in der Vergangenheit gesehen und wo hat er überall bei seinen Leuten auch geholfen? Wie viele Generationen haben sich schon auf Gott verlassen? Und wisst ihr, Gott handelt in der Geschichte. Das bedeutet, wir bilden uns das nicht einfach ein, sondern es ist immer wieder zu sehen, da und dort, wo kein Mensch mehr helfen konnte, hat Gott eingegriffen und hat Gott gehandelt. Alles, was ich hier jetzt gelesen habe, waren geschichtliche Ereignisse, das mit Israel und mit Ägypten, mit den verschiedenen Personen, die Könige oder die Propheten, die haben alle gelebt. Und dann mit dem Herrn Jesus selbst, der tot war und zum Leben gekommen ist. Gott handelt. Und wer kann etwas dagegen tun? Niemand. Niemand kann etwas dagegen tun. Ja, für Gottes Kinder, und seien sie auch noch so wenig damals, ja, so ist es doch beruhigend, wenn der Stärkere auf meiner Seite ist oder ich bin auf seiner Seite, bei dem Stärkeren, was kann mir dann noch geschehen? Der Herr Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, dass der Weg zum Leben mit Gott im Gegensatz zum Weg in die Verdammnis schmal ist und wenige sind's, die ihn gehen. Das stimmt. Das muss man leider sagen. Es ist wahr. Aber das soll uns nicht entmutigen. Wir sollen nicht auf die Menschenmassen sehen. Auf Gott. Gott handelt und er erreicht seine Ziele. Wer kann sein Werk vereiteln? Es gibt niemand. Weder ein Mensch, noch ein Engel, noch irgendeine andere Macht. Niemand. Gott kommt zum Ziel, sein Wort, die Heilige Schrift, berichtet ja auch, wie der Ausgang dieser Welt werden wird. Heute wird gewählt, gut. Aber das, was heute gewählt wird, das ist noch nicht das Ende. Es werden noch Regierungen abgelöst werden. Und am Ende wird Gott alleine der Herr sein. Sein Reich wird alle anderen Reiche ablösen. Wohl dem, der bei ihm ist, bei ihm bleibt. Wie es auch im Psalm 23 heißt am Ende, und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Wie lange? Immer da. Ja? Ewig. Die beiden letzten Kapitel der Heiligen Schrift zeigen, wohin dieser Weg geht, was Gott sich erdacht hat und wie es auch ja vollendet wird. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, Gott ist der souveräne Herr, der einfach handelt und er seine Ziele durchsetzt. Das Zweite ist, dass Gott eben nicht außerhalb der Geschichte handelt. Seine Personen sind echte Personen und die Orte, die gibt's wirklich. Es ist anders wie in einem Märchen, zum Beispiel bei Hänsel und Gretel. Da brauchen wir nicht wirkliche Personen. Es ist auch ganz gleich, in welchem Wald diese Sache sich da abspielt, ja? Und wo die beiden sich verlaufen haben. Ein Märchen lebt eben von der Erzählung und hat vielleicht noch einen nachdenkenswerten Sinn. Darüber kann man sich ja auch noch streiten. Die biblischen Geschichten sind zuerst mal wirkliche Ereignisse, tatsächlich geschehen. Ereignisse wie Karfreitag, den wir jetzt bald wieder bedenken, Ostersonntag, ja, ist wirklich geschehen. Es geht zuerst nicht darum, ob Jesus im Herzen der Jünger aufgestanden ist oder auferstanden ist, dass der Jünger eben irgendwie das so ergreifen konnte, Jesus lebt, sondern es geht darum zuerst mal, es ist geschichtlich passiert. Das Grab ist tatsächlich leer. Warum sage ich das? Nun, es gibt die Auffassung, dass man durch das Handeln Gottes so schnell einer Anwendung eben verbindet. Das heißt, wenn Jesus den Sturm stillt, dann fragt man nicht, war er wirklich auf dem Wasser gewesen, sondern dann fragt man so schnell, ja, was sind die Stürme in meinem Herzen? Ach ja, da geht's mir auch nicht so gut und Jesus kommt und stillt den Sturm in meinem Herzen. Das kann er natürlich auch. Aber zuerst mal geht es wirklich ums Boot, um Wasser, um das, was Jesus gesagt hat, eben sei still und er gebot dem Sturm und dass dann wirklich es kein Sturm mehr gab. Und das Wasser war tatsächlich ruhig. Oder manche denken bei der Brotvermehrung, ja, als Jesus gepredigt hat und dann ging es denen so durchs Herz und dann hat jeder nochmal so in seine Tasche gegriffen und hat dann noch ein bisschen Brot rausgeholt und haben sich dann die Leute so sich das Brot ausgetauscht und so kamen sie dann, wurden sie auch alle satt. Das meint die Geschichte nicht. Es gab wirklich Worte von Jesus, dass er eben über die Gaben dankte, ja, und dann vermehrte sich das durch die Hände der Jünger. Es geschahen wirkliche Wunder. Ja. Und so ist auch dies mit der Auferstehung. Es ist kein Bibelmärchen, sondern es ist eine Tatsache. Und wenn jemand zweifelt an der christlichen Botschaft, Jesus sagt nicht gleich, also die Zweifler, denen werde ich überhaupt nicht helfen. Thomas hatte ja auch gezweifelt. Aber den Zweiflern würde ich einfach raten, mach dir bitte Mühe. Mach dir bitte Mühe und denk mal über die Auferstehung von Jesus nach. Lies da mal ein Buch darüber, was spricht denn dafür und was spricht dagegen. Bleib nicht einfach so, ja, im Nebel stecken. Wenn Gott, und Gott ist es ja, ein Gott der Geschichte ist und in der Geschichte gehandelt hat, dann müssen wir ja auch Spuren finden. Auferstehung Jesu, denk darüber nach. Und ich bin davon überzeugt, jeder Zweifler, der sich wirklich dieser Sache stellt, wird zu Erstaunlichem kommen. Ich will nicht sagen, dass er automatisch dann glaubt, aber er wird zu Erstaunlichem kommen. Die Zahl der schwachen Jünger war nur deshalb so mutig, weil sie direkt betroffen waren, ja. Sie haben die geschichtlichen Fakten gesehen, die sprachen für sie. Das Grab war leer. Kein Pharisäer und kein Römer konnte es füllen. Gott, der in der Vergangenheit durch die Jahrhunderte gesprochen hat, der hat mit Jesus jetzt den Höhepunkt gesetzt. Und jetzt die Zuhörer damals in der Synagoge. Was sollten sie jetzt machen damit? Sie erlebten gerade eine Geschichtsstunde. So hat Gott in der Vergangenheit gehandelt bis zu Jesus. Kürzlich so passiert. Wenn die Predigt jetzt mit Vers 37 enden würde, dann könnte so mancher sagen, nun interessant, wie es so gewesen ist. Fein, das nochmal so zu hören. Jetzt weiß ich auch, was in Jerusalem war. Und ach, was gibt's heute zum Mittag? Ich habe Hunger. Ja? Kann man ja so denken. Verstehen wir, es hätte eigentlich keine wirklichen Auswirkungen. Man hat etwas gehört, aber es hat mit seinem Leben nichts zu tun. Deshalb muss bei der christlichen Predigt auch es um eine Aufforderung gehen. Ja? Dass derjenige, der kommt, dass der nicht einfach sagt, gut, es war eine Geschichtsstunde, sondern was hat es jetzt mit mir zu tun und was soll ich jetzt tun? Wie ist meine Antwort auf das Handeln Gottes? Da sehen wir uns nochmal Vers 48 bis 51 an. Hier wird ein Angebot und eine Warnung ausgesprochen. Ich möchte es nochmal lesen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, durch Jesus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, durch diesen jeder gerechtfertigt wird, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Damit endet der Apostel Paulus seine Predigt. Es fällt auf, dass der Paulus gar nicht zaghaft ist, sondern er sagt hier, ihr lieben Männer, ihr sollt wissen, nicht vermuten oder vielleicht mal kurz so ein bisschen das durch eure Gedanken gehen lassen, sondern darauf könnt ihr euer Leben setzen. Das sollt ihr wissen. Es geht um Gewissheit. Und das muss für euer Leben von großer Bedeutung sein. Was sollen sie denn wissen? Durch Jesus wird die Sündenschuld vergeben. Und durch ihn werdet ihr vor dem allerhöchsten Richter gerecht gesprochen. Es geht um dein persönliches Leben. Du lebst. Und deshalb nimm dein Leben ernst. Nimm dich ernst. Und du wirst einmal vor Gott stehen. Nimm auch diese Situation ernst. Und dann wird hier deutlich gemacht, es gibt Vergebung. Jeder, der sich als Schuldiger von Gott, vor Gott weiß und versteht, dass das tatsächlich kommt, der bekommt hier das Angebot Gottes vor Augen gestellt. Die Sündenschuld, die uns von Gott und seiner herrlichen Zukunft trennt, kann tatsächlich vergeben werden. Es ist für dich persönlich wirklich so. Gott, vor dem einmal jeder Mensch erscheinen wird, wird gerecht sprechen. Wisst ihr, der Unterschied zwischen begnadigen und gerecht sprechen ist der, wenn jemand begnadigt wird, dann ist er eigentlich schuldig und müsste eine Strafe verbüßen. Aber der Richter sagt hier, ich gebe dir die Gnade, ja, ich weiß um deine Schuld, aber du musst die Schuld nicht bezahlen. Du kannst gehen, obwohl du schuldig bist. Wenn jemand gerecht gesprochen wird, dann bedeutet das, ich finde an dir überhaupt gar keine Schuld. Also wenn ich dich schuldig sprechen würde, wäre ich, der Richter, ungerecht. Ja? Denn kein Gerechter darf man schuldig sprechen. Und da sehe ich, wie tiefgreifend ja, die Erlösung ist, die Jesus gegeben hat. Dass Sünder Gerechte werden und dass der allerhöchste Richter sagt, du bist gerecht. Wir wissen es, können nur deshalb gerecht gesprochen werden, weil wir von der Gerechtigkeit des anderen leben, von dem einzig Gerechten, von dem Herrn Jesus, der mir seine Gerechtigkeit schenkt, weil ich glaube. Bei dieser Stelle, ja, möchte ich sagen, es geht hier echt um dein Leben. Und um das Leben der damaligen Zuhörer. Und es geht auch um das Leben deiner Lieben, ja, die vielleicht jetzt nicht hier sind. Aber du sollst es wissen. Es gibt nur eine Stelle, wo man Vergebung bekommt. Und das müssen deine Lieben auch wissen. Zum anderen möchte ich ja aber auch sagen, der Paulus bleibt nicht nur bei dem Angebot stehen, sondern er gibt auch eine Warnung. Und das ist der nächste Vers, Vers 40 und 41. Die Nichtglaubenden haben auch mit etwas zu rechnen. Niemand kann sagen, ja, ich habe ja nicht an Gott geglaubt, deshalb wird Gott auch mich nicht rufen, ja? Ich habe mich mit ihm ja gar nicht auseinandergesetzt. Doch, er wird auch die Ungläubigen rufen. Und mit was werden sie hier betitelt, genannt? Verächter. So werden sie angesprochen. Ja, seid bitte nicht so wie die Verächter. Ihnen wird Zerstörung und Leid prophezeit. Und zwar zu ihren Tagen. Nicht, das werden sie selbst erleben. Die Bibelstelle, auf die der Apostel Paulus hinweist, steht in Hosea 1, Vers 5. Damals wurde das Volk Israel vor einer Übermacht gewarnt, dem sie nicht standhalten können. Ja, es geht um die babylonische Gefangenschaft. Und sie mussten tatsächlich ihr Land unter viel Verlust verlassen. Haben sie tatsächlich erlebt, konnten sich nicht vorstellen, aber hatten es erlebt. Und sie mussten dort in der babylonischen Gefangenschaft sein und viele starben. Sie mussten ihr Hab und Gut verlassen. Und dies ist ein Bild für diejenigen, die das Werk von Jesus verachten, die nicht gebührend sich auf diese Tat, die Jesus getan hat, einlassen. Sie sind Verächter, die eben nicht glauben. Und sie verlieren alles. Alles, was ihnen hier auf dieser Erde wichtig war, geht verloren. Alle Freuden, die sie hatten, auch die schöne Gemeinschaft mit ihren Lieben, alles geht verloren. Aber nicht so, wie manche denken, dass sie einfach tot sind und damit nicht mehr weiter etwas verspüren. Das kennt die Bibel nicht, sondern wie damals auch das Volk in die Gefangenschaft gehen musste und das erlebte, so muss auch der Sünder in die Gefangenschaft gehen, um für dort immer zu bleiben. Gott gibt beides, ein Angebot und eine Warnung. Und beides gehören zur Predigt. Wir müssen vom Himmel, aber auch von der Hölle sprechen. Es gilt zu werben und zu warnen. Dies hat mit deinem Leben zu tun und dies müssen auch deine Lieben hören. Wie ist die Reaktion? Die Predigt schlug damals ein wie eine Bombe. Die Leute, ich weiß nicht, ob sie das vielleicht zum ersten Mal so gehört haben, auf jeden Fall haben sehr viele diese Botschaft aufgenommen und haben gesehen, tatsächlich, Gott, der Lebendige, hat gewirkt, hat gehandelt in der Geschichte. Ich bin auch ein Teil der Geschichte und er handelt auch mit mir weiter. Vor diesem Gott will ich noch mehr hören. Und es heißt hier in Vers 43, dass viele dem Paulus und dem Barnabas nachfolgten. Wisst ihr, einmal zu sagen, ich glaube auch an Jesus, ist zwar ein gutes Bekenntnis, aber es ist noch nicht wirklich alles. Zum Glauben gehört immer, immer die Nachfolge. Die bewussten, deutlichen Schritte, dass ich mein Leben wirklich auf Christus ausgerichtet habe. Sie versammelten sich dort, wo Gottes Wort verkündigt wurde und wo sich die Kinder Gottes aufhielten. Da kamen sie wieder zusammen. Immer mehr wird auch der Gottesdienst, und ich denke das auch für uns heute, immer mehr wird der Gottesdienst auch zum Zeugnis für die Welt, was mir wichtig ist. Ob ich zu Hause bleibe, im Bett liege oder sowas, oder wenn ich mich aufmache und ich gehe zum Gottesdienst. Die Nachbarn kriegen das mit der Zeit mit. Ja? Paulus ermahnt jetzt die Jünger, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Sie sollen sich daran immer wieder erinnern. So heißt es hier in Vers 43 am Ende. Ja, sie ermahnten sie, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Sie sollen sich erinnern, wie wurde ich gerettet? Wurde ich durch Werke gerettet? Nein. Ich wurde durch Glauben gerettet an Jesus. Ja, wie soll ich jetzt weiterleben? Schaffe ich es durch eigene Werke, dann jetzt weiter in den Himmel zu kommen? Nein, niemals. Bleibe bei der Gnade Gottes. Ja? Da, wo, wie du angefangen hast, so lebe weiter. In Verbindung mit deinem Herrn. Ihm hast du dich ja anvertraut. Gott ist ein gnädiger Gott über seine Kinder. Wer ihn hat, der darf sich in allen Lebenslagen sicher wissen. Denn wir leben von der Gnade. Der Gottesdienst in der nächsten Woche vervielfachte sich. So lesen wir das. Fast die ganze Stadt war auf den Beinen. Die Leute, die sich auf Christus eingelassen haben, haben sicher viel erzählt. Das habe ich zum ersten Mal ergriffen. Hat mein Leben reich gemacht. Und du sollst es auch hören. Ja, sie haben erzählt, was sie gehört, gesehen und erlebt haben. Und was bekamen sie an dem nächsten Sabbat? Bei dem nächsten Gottesdienst, sie bekamen wieder, so heißt es hier, das Wort Gottes. Deshalb kamen sie. Sie kamen, um das Wort Gottes zu hören. Ich weiß nicht, warum das ihr gekommen seid. Vielleicht freut ihr euch um die Gemeinschaft. Es ist gut. Oder die Lieder ist auch gut. Aber das Zentrum, das Wichtigste, ist das Wort Gottes. Wohl dem, ja, dem das Wort Gottes trifft, ins Herz trifft. Und wenn er sich jetzt darüber freuen kann, auch ich darf ein Gotteskind sein und diese Woche mit Gott weiterleben, aus seiner Gnade leben. Oder vielleicht auch ein anderer, der sagt, ja, ich müsste eigentlich mich auch dem Herrn hingeben. Ich verstehe manchmal die Menschen nicht, die da noch so lange warten. Es ist für mich so wie ein Seiltänzer, der ja über eine Schlucht geht. Und diese Schlucht ist, sagen wir mal, 20 Kilometer tief. Und man weiß genau, wenn man da runterfällt, man stirbt. Und auf der anderen Seite, man wird eigentlich gar nicht ans Ende ankommen. Dieses Seil ist so lang, mein Leben reicht gar nicht aus. Irgendwann falle ich von dem Seil runter. Und dann denke ich, ja, so mancher Ungläubige sagt, ich möchte kein Netz. Ja, ich werde weiter auf dem Seil tanzen ohne Netz. Noch ein Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt. Er weiß genau, er wird fallen. Und er weiß genau, wenn er fällt, dann wird er nicht überleben, er wird umkommen. Und er sagt, aber ein Netz möchte ich nicht. Ich verstehe es auf der einen Seite nicht. Deshalb, das Angebot ist da. Jesus starb für uns. Und auf der anderen Seite, du wirst aber wirklich sterben, wenn du Jesus nicht hast. An was willst du dich erinnern, wenn du nach Hause gehst, wenn du im Auto bist, nach Hause fährst? Von welchem Wort soll dein Leben weiter geprägt werden? Wenn du den ersten Schritt tust, dann ist es die entscheidende Hilfe, dass das, was du gehört hast, nicht vergisst. Das weiß ich von meinem Leben auch. Entweder muss ich es aufschreiben oder sofort tun. Amen.